Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz und heute mit einem Gast, und zwar, ihr kennt ihn alle, mit Professor Dr. Max Otte. Herr Otte, wunderschönen guten Tag.
Schönen Tag, Herr Friedrich, freut mich sehr.
Bevor wir beginnen, ich hatte Ihnen ja mein Buch zukommen lassen. Ich möchte es kurz nochmal hier zeigen. Ich bin ja ganz stolz drauf, bin ja Vater geworden. Sie haben reingeschmökert. Was ist Ihr erstes Feedback, wenn ich fragen darf?
Also es ist ein monumentaler Wälzer, der lässt wirklich nichts aus. Man kann das als Nachschlagewerk verwenden. Bei wow. Bitcoin kämpfe ich mich noch durch. Das soll ja so, aber es ist auch sehr lang. Also ich habe es ja auch erst vorgestern bekommen. Es sind 600 Seiten, aber das, was ich gesehen habe, macht Lust, das Ganze zu lesen.
Das freut und ehrt mich sehr. Ich habe sie tatsächlich auch für Sie als auch für Markus Krall geschrieben, um Sie endlich auf die gute Seite des Geldes zu holen. Ich meine, Gold haben Sie ja schon verstanden. Wenn ich Sie bei Bitcoin noch überzeugen dürfte, wäre es natürlich genial, weil wir brauchen mehr Mitstreiter. Und wenn Fragen sind, dürfen Sie sich natürlich jederzeit an mich wenden. Gar kein Problem. Aber bevor wir jetzt noch über Bitcoin reden, möchte ich mit Ihnen erstmal über die Gesamtmengenlage momentan sprechen, weil wir leben ja in turbulenten Zeiten und diese Zyklenwechsel, diese verschiedenen Zyklen habe ich ja im Buch auch versucht aufzuzeigen. Also wenn Sie unseren Zuschauern vielleicht kurz sagen könnten, wo stehen wir momentan bezüglich Geopolitik in Deutschland generell und auch bezüglich natürlich Investments?
Ja, Sie sprechen natürlich mit dem Zyklenexperten par excellence, der das seit 30 Jahren studiert. Und ich bin beeindruckt von den Zyklen, die Sie darstellen. Ein paar kannte ich noch nicht, die größeren kenne ich natürlich. Also den geopolitischen Zyklus, auch den Zyklus nach Fourth Turning, vierte Zeitenwende. Also das sind ganz wichtige Zyklen. Es gibt weitere, den Revolutionszyklus, der war mir in der Form noch nicht geläufig. Aber Zyklen sind ja ein Teil unserer Geschichte. Obwohl Geschichte natürlich offen ist und nicht im Detail vorherbestimmbar, folgen wir trotzdem gewissen Gesetzen. Und das haben Leute wie Karl Popper oder auch Hayek oder auch die Österreicher nicht auf dem Schirm, dass eben Aggregate von Individuen doch sich dann anders verhalten als die Summe von Individuen. Und da kommt das mit den Zyklen her. Und wir stehen ja bei den beiden wichtigsten Zyklen, die Sie auch im Buch erwähnen und die ich im Weltsystemcrash ja vor 5 Jahren, das steht ja auch hinter mir, ausführlich erwähnt habe, stehen wir am Ende eines geopolitischen Zyklus. Und die sind so 80 bis 100 Jahre und dann ordnet sich die Welt neu. Und darum ging es ja auch in Weltsystemcrash. Das haben ja viele verwechselt mit einem Aktienmarktcrash. Da muss gar nicht kommen, da können wir später drüber sprechen. Aber die Welt ordnet sich neu und damit ist es nicht nur die Mächtekonstellation, sondern tatsächlich auch die ideologische Konstellation, das Koordinatensystem, wie wir denken. Wir haben ja westlich gedacht in gewisser Weise und Sie sind ja in Ihrem Buch auch sehr US-kritisch. Unsere Denke wird natürlich von Hollywood, wird ideologisch programmiert zum Teil. Das wollen die meisten nicht wahrhaben. Da stehen wir am Ende des Zyklus. Wir stehen am Ende des Zyklus nach Strauss und Howe. Zu dem Buch habe ich auch das Vorwort geschrieben für die deutsche Ausgabe. The Fourth Turning, die vierte Zeitenwende. Und nach beiden Zyklen sind wir im Winter oder am Ende oder in der Übergangsphase. Und das ist hässlich. Und wir merken, dass das hässlich ist. Und es ist nicht erst seit einem Jahr hässlich. Irgendwie ist das ganze Jahr Strauss, Howe sagen, es fängt 2005 an, es hat aber irgendwie schon 2001 angefangen mit 9/11. Also man kann das ja auch nicht so genau sagen, aber es geht eben um Massen von Individuen, um Aggregate. Da könnte man auch ein tiefes wissenschaftsphilosophisches Gespräch führen, was nun da stimmt, was nicht. Aber wir stehen im Winter, wir stehen in der Zeitenwende. Wir haben, und das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, in ganz kurzer Zeit werden wir tatsächlich in diese neue Weltordnung reinschlittern. Und jetzt will ich nochmal auf mein Buch verweisen. Das steht als Untertitel Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Und Sie sind ja im Moment der erfolgreichste Sachbuchautor im Bereich Wirtschaft und auch darüber hinaus. Sie wissen da, wie das im Verlagsgeschäft läuft. Also meine Lektorin damals oder der Herausgeber wollte diesen Untertitel Die Geburt einer neuen Weltordnung, das wollten sie ändern. Das klang ihnen irgendwie zu heftig oder so oder nicht. Ich sage, nein, Geburt ist genau das richtige Wort. Es gibt Schmerzen, es gibt einen ganz engen Geburtskanal sozusagen. Also dieses Bild passt. Wir sind in dieser Sache drin und es kann natürlich auch bis zu einem dritten Weltkrieg ausarten. Wir hoffen das beide nicht. Deswegen denken wir auch beide aktiv darüber nach, wie man das verhindern kann. Aber Elon Musk hat gesagt, die wichtigste Frage überhaupt ist die Verhinderung des Dritten Weltkrieges.
Ja, sehe ich auch. Und wir sehen ja, die geopolitischen Anspannungen nehmen zu. Und ich glaube, wir alle spüren ja auch intuitiv, dass da irgendwas aus den Fugen geraten ist in den letzten Jahren. Ne? Also Finanzkrise, Eurokrise, Migrationskrise, Corona-Krise und auch viele Lügen sind aufgepoppt und viele Unwahrheiten der Politik sind ans Tageslicht gekommen. Und ich glaube, die Menschen merken, dass da so eine Akkumulation von Krisen entsteht und jetzt auch diese geopolitischen Anspannungen, ne? Ukraine, Israel, wir haben es aktuell Iran, Irak, als auch natürlich in Südamerika mit Venezuela und Kolumbien und so weiter. Also man merkt schon, da ist eine Zeitenwende im vollen Gange, ein Paradigmenwechsel und natürlich der Hegemon. Der Hegemon USA wird in Frage gestellt und da haben wir beide schon in den Büchern immer wieder mal beschrieben, die Thukydides-Falle, dass halt so ein Abgesang einer Großmacht von anderen aufstrebenden Großmächten, die sie herausfordern, natürlich zumeist einhergehen mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Und jetzt natürlich die Bauernproteste, die wir in Deutschland hatten, sind auch ein Zeichen, die Menschen werden unzufrieden, sieht man auch in den Wahlumfragen, dass man da jetzt einfach sagt, man vertraut nicht mehr den alten Parteien oder den alten Rezepten, man möchte was Neues haben. Und all diese Zyklen zusammen sind natürlich das Grundrezept für ja, große Verwerfungen, für turbulente und volatile Entwicklungen, aber auch Finanzmärkte.
Wie gesagt, Sie sprechen ja im Buch viel über die Zyklen. Ray Dalio, den wir beide auch gut kennen von seinem Werk her, der hat in einem Buch vor 4-5 Jahren, als es um Finanzmarktkrisen geschrieben, also wenn ich über Zyklen spreche, er spricht über sich, dann gehen die Augenbrauen der Leute hoch, als ob ich über Astrologie oder Kaffeesatzleserei spreche. Stimmt. Aber er sagt, es sind einfach nur gewisse Folgen und Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte, die immer wieder passiert sind. Das heißt nicht, dass sie unbedingt so passieren müssen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesellschaften weiter einem solchen Zyklus folgen, die ist doch hoch. Also deswegen sollte man das berücksichtigen. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt und das ist eben eine hässliche Phase.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, Zyklen bestimmen ja unser Leben seit jeher. Ne? Also der Mond beeinflusst ganze Meere, Ebbe und Flut, sage ich nur, Leben und Tod, Einatmen, Ausatmen, die Vierjahreszeiten und so weiter. Deswegen sind diese Zyklen schon auch nachvollziehbar. Und ich habe ja auch im Buch mir 2000 Jahre Geldgeschichte angeschaut mit meinem Co-Autor Florian Kössler. Und da sieht man einfach, dass halt in einer Lebenszeit, im sogenannten Säkulum, halt alle 80 bis 100 Jahre ein Generationswechsel entsteht oder halt auch ein neues Geld. System entsteht, weil die durchschnittliche Lebensdauer einer Weltreservewährung sind halt so 80 bis 100 Jahre. Und jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt angelangt und wir sehen ja, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Was ist denn Ihr Makroausblick? Also was wird jetzt in der nächsten Zeit passieren an den Märkten und so weiter? Wie würden Sie sich da positionieren?
Bevor ich zum Makroausblick komme, vielleicht noch ein abschließend zu den Zyklen. Gerne. Also ich bin ja Mitbegründer der Oswald Spengler Society und wir haben da ja auch Preisträger gehabt wie Jordan Peterson und Michel Ulbeck und so weiter. Es wird natürlich vom Mainstream auch totgeschwiegen, aber wir haben Weltniveau in dieser kleinen Gesellschaft. Und Oswald Spengler war derjenige, der eigentlich vor gut 100 Jahren ein zyklisches Geschichtsbild wieder salonfähig gemacht hat. Der hat auch von sogenannten Kulturzyklen geschrieben, also die westlich-abendländische Kultur, die so um 1000 begann, die geht jetzt auch in ihre Endphase über, zumindest wenn man Spengler folgt. Und dann kommt vielleicht irgendwo eine neue Kultur. Also den lohnt sich auch noch anzuschauen. Spengler Society, aber auch sein großes Werk, Der Untergang des Abendlandes, da hat er vieles vorausgesehen, auch in anderen Schriften. Das ist noch vielleicht abschließend zu den Zyklen. Und jetzt, wo stehen wir auf den Märkten? Ja. Und letztes Jahr haben wir in den Fonds super performt. Ja, Breidenbach von Schlieffen hat uns als Besten von 94 rausgesucht. Während die Medien natürlich weiter schreiben, schlechte Performance der Crash-Propheten und so weiter. Sie kennen das ja. Das ist das Negativ-Framing. Aber wir waren tatsächlich die Besten. Und zwar, da waren große dabei wie BlackRock und Julius Baer und Fidelity und alle dabei. Und ja, wir waren Nummer 1 im Segment Aktien, weil wir optimistisch waren im letzten Jahr. Wir haben zum Beispiel Big Tech gehalten. Da kamen vor anderthalb Jahren auch Fragen auf. Aber wir haben gehalten, weil wir sagen, um diese Werte kommt keiner herum. Sie würden sagen, um Bitcoin kommt keiner herum, werden wir später noch drüber sprechen. Und dann kam KI und hat insbesondere Bitcoin einen Boost gegeben. Und auch dieses Jahr bin ich eigentlich ziemlich stark investiert. Ich bin weiter bullish, verhalten bullish. In so einer Umbruchsphase ist es ja nicht unbedingt so, dass die Märkte crashen müssen, zumal wir ja massive planwirtschaftliche Ansätze haben. Die Märkte werden gestützt, die Notenbanken greifen ein. Wir sind von der Geldpolitik sogar bis Richtung zur Fiskalpolitik seit Covid hat die Fiskalpolitik ja wieder das Ruder übernommen. Die Fiskalpolitik ist eigentlich seit den späten 70ern, seit der neokonservativen Revolution in der Geldpolitik, also Reagan, Thatcher und so weiter, ist die Geldpolitik eher abgemeldet gewesen. Jetzt haben wir wieder den Rückkehr des Keynesianismus unter anderem Namen. Also die Märkte werden gestützt. Wir haben Zwangswirtschaft, wir haben auch Verbotswirtschaft, wir haben die höchste Form der Zwangswirtschaft, Kriegswirtschaft. Ja. Und das heißt, wenn Sie bei den richtigen Sektoren dabei sind, kann das immer noch eine schöne Rallye geben. Also ich schließe eine scharfe Korrektur nicht aus, aber einen großen Crash halte ich für unwahrscheinlich. Wir sind weiter insgesamt gesehen bullish, aber man muss natürlich auf die sektorale Allokation achten und nicht gerade bei den Losern dabei sein.
Das stimmt allerdings. Ja, vollkommen richtig. Letztes Jahr hatten ja alle eine Rezession erwartet. Alle waren unglaublich negativ gestimmt auf die Aktienmärkte. Und es war eines der erfolgreichsten Börsenjahre und wohl dem, der da richtig lag, natürlich absolut richtig. Jetzt haben wir aber ein Sentiment, was wieder sehr, sehr bullish ist. Also alle erwarten mindestens 7 Zinssenkungen in den USA. Alle erwarten, dass die Anleihen jetzt richtig gut performen werden, weil die Zinsen senken. Und alle gehen davon aus, es wird ein Softlanding. Und ist es nicht wieder auch ein Kontraindikator, weil wenn alle denken, es geht in die eine Richtung, geht es zumeist in die andere Richtung. Und was wären das dann für Implikationen, wenn es keine Zinssenkung gibt?
Ja, das wäre schon ein Kontraindikator. Das kann man so im Hinterkopf mitlaufen lassen. Wir machen ja striktes Value Investing. Also die Notenbanken sind halt schwer vorauszusehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt weiter lockern in dieser schwierigen Phase, ist schon da. Aber wenn das nicht käme, was ja immer auch der Fall sein kann, es kann auch immer anders kommen an der Börse. Das ist ja das Schöne oder auch das Unangenehme, wie auch immer man das sieht. Dann wäre es natürlich nicht so schön. Wir investieren überwiegend in Titel, wo wir sagen, das ist von der Makrolage relativ unabhängig. Also ob die Zinsen jetzt ein bisschen steigen oder fallen, das dreht. Also wir versuchen, Makro möglichst wenig zu prognostizieren und uns davon möglichst unabhängig zu machen. Dass ein Microsoft oder Amazon oder Alphabet in 10 Jahren wahrscheinlich eine schöne Wertsteigerung haben, das scheint mir relativ sicher. Was die in den nächsten 2 Jahren machen, das weiß ich nicht. Also wenn man nach der Buffett-Philosophie geht. Aber das sind sicherlich gute Langfristinvestments. Wir haben ein bullisches Sentiment. Das heißt, man soll schon vorsichtiger werden. Man muss aus meiner Sicht aus den sehr stark erwärmten, überhitzt will ich nicht sagen, aus den erwärmten Sektoren sich ein bisschen zurückziehen. Die Plattformwirtschaft, die ist ja auch kollabiert, quasi im September, ab September 21 ging das los. Da war ja vorher richtig ein Hype drin. Da haben wir leider nicht früh genug die Reißleine gezogen. Also 21 war für uns auch kein so tolles Jahr. Das passiert natürlich auch. Man hat nicht nur super Jahre wie letztes Jahr. Aber es kann der ein oder andere Rücksetzer kommen. Also dass dieses Jahr jetzt ein smooth sailing wird, dass es so schön nach oben geht, das glaube ich auch nicht. Also man sollte sich schon robust aufstellen.
Ja, genau. Also ich erwarte im ersten Halbjahr tatsächlich eine deutliche Korrektur und dann würde ich antizyklisch einsteigen. Und ich hatte auch im letzten Newsletter unter Friedrich.report auch geschrieben, dass ich jetzt bei den Magnificent Seven erstmal auch Gewinne mitnehmen würde, beziehungsweise da erstmal auch Stop-Loss-Kurse implementieren würde, weil wir sehen so eine Konzentration bei diesen wenigen 7 Werten, das ist schon historisch einmalig, weil man darf nicht vergessen, der MSCI ist 62% USA und davon 30% geht nur in die Big 7. Das ist schon ein hohes Klumpenrisiko, würde ich jetzt mal sagen. Und die Gewinne letztes Jahr waren ja auch absolut anschaubar. Was wären denn Ihre Top 3 Investments dann für kurzfristig als auch langfristig generell?
Noch zu den Big 7, also das kann ich Ihnen nur beipflichten, wer die noch hat, der sollte reduzieren, aber man bleibt da drin, sonst verpasst man den Wiedereinstieg. Also ich würde reduzieren. Als Value-Investoren waren wir natürlich auch da zu früh. Wir haben vor 3, 4, 5 Monaten schon reduziert. Value-Investoren sind immer zu früh. Die kaufen zu früh und die verkaufen zu früh. Das ist einfach Teil unseres Investment-Stils, aber wir haben da schöne Gewinne mitgenommen. Die Top 3 Investments, also ich kann das so sagen, in den Fonds ist ganz oben die Berkshire. Die klingt zwar langweilig, aber es sind ja im Prinzip 2 Geschäftsbereiche. Einmal seine über 60 operativen Beteiligungen, die er zu 100% hält, wo es auch einen CEO für gibt, einen Designierten, und dieses Investmentportfolio. Und dann eben noch 170 Milliarden Liquidität, die da rumliegt. Das muss man auch noch so sehen. Also warum sage ich Berkshire? Erstmal werde ich seit 20 Jahren angesprochen, was ist denn, wenn Buffett mal nicht mehr da ist? Und das bringt mich zu der Überzeugung, dass die Aktie eher einen Buffett-Malus hat als einen Buffett-Bonus. Ja. Denn Buffett hat sehr gut für seine Nachfolgeplanung gesorgt. Es hat 10 Jahre gedauert. Er hat seit 15 Jahren einen Nachfolger für die operativen Beteiligungen benannt. Und vor 10 Jahren hat er angefangen, Teile des Portfolios an 4 Investmentmanager zu geben, die selber finanziell unabhängig sind und das zum Spaß machen und nicht darauf angewiesen sind und die langfristig agieren können. Also er hat das sehr gut geregelt. Und deswegen glaube ich, es gibt eher einen Buffett-Malus. Nach unserer Methode, die wir aus den Berichten ableiten, ist die Aktie noch leicht unterbewertet, 10-15%, aber sie steigt auch jedes Jahr um 10% im Wert. Also das ist ja ein bewegliches Ziel sozusagen. Also sie ist noch leicht unter Wert zu haben, nicht mehr stark. Und damit hat man einerseits diese Upside, die jetzt nicht extrem ist, und man hat andererseits eine Option. Nämlich wenn die Märkte verrückt spielen und das crasht, oder es korrigiert scharf, Crash halte ich ja für unwahrscheinlich, dann kann Buffett seine 170 Milliarden Liquidität einsetzen. Er kann ja jetzt gar nicht investieren. Das muss man sich mal verdeutlichen. Er kann nicht in die deutsche, er kann in keinen DAX-Konzern investieren, weil er ja, um überhaupt in angemessene Größenordnung reinzugehen, muss er auf einen Schlag 30, 40 Milliarden versenken. Mhm. Und das geht bei den DAX-Konzernen nicht mehr, weil die zu groß sind. Oder er kauft Firmen ganz auf dem Private-Equity-Markt, da muss er aber dann einen fairen Preis bezahlen, weil dann ja der Verkauf von Profis ist. Also er muss im Prinzip auf die nächste scharfe Korrektur warten. Das sagt er ja auch immer, I want to hunt the big white elephant. So, damit haben wir einerseits eine stabile Aufstellung, wir haben eine leichte Unterbewertung, also ist nicht das Riesenpotenzial, und wir haben diese Krisenoptionalität. Das ist alles in dieser einen Aktie drin, deswegen ist das auch zwar nicht sehr sexy und nicht sehr aufregend, aber ist unsere größte Position. Das ist das Top oder das ein Investment. Grundsätzlich finde ich, dass man in Big Tech drinbleiben sollte mit der kleinen Allokation, wobei ich Ihnen voll zustimme, es ist Zeit, Gewinne mitzunehmen. Was würde ich als Top 2 Investment sehen? Gar nicht. Also wir würden auf jeden Fall ein Rohstoff- oder Energieinvestment machen und vorschlagen, denn da ist was zurückgeblieben, auch im letzten Jahr. Ja, also zum Beispiel Exxon, Chevron, auch Equinor. Also wir haben im Moment, sind wir sehr für Equinor, denn die sind was zurückgekommen. Das ist der letzte verbliebene europäische Gasproduzent außerhalb Russlands. Die Gasfelder in Holland werden stillgelegt, weil man da Angst hat, dass die Dämme unterhöhlt sind. Das wird ja abgepumpt und dann wird der Boden ausgehöhlt. Also Equinor ist auch ein solider Blue Chip, den ich machen würde, zusätzlich zu Berkshire, und dann vielleicht als drittes noch ein Markenartikler, ein Consumer, der wo die auch in der Wertentwicklung entweder zurückgekommen sind oder unten geblieben sind. Also nehmen wir Hershey's oder nehmen wir Nestle. Das sind so Sachen, die man jetzt, also gerade in diesen turbulenten Zeiten, konzentriert man sich ja dann auch auf Blue Chips, auf besondere Safe Haven Investments. So würde, das wäre mal so ein dreifacher Einstieg. Plus ein bisschen Big Tech.
Ja, klar. Und was sagen Sie zu Gold als Investment? Was denken Sie, was
natürlich, also wenn Sie das, ich hätte sagen, meine Top 3 Aktien gemacht, Gold hat man natürlich. Gold hat man natürlich, da ist auch noch viel Luft, also wenn man mal den Preis von 1980 inflationsbereinigt, dann stehen wir schon viel höher, und wenn man dann noch die Tricksereien bei der Inflation auch noch mit reinbezieht, dann ist der alte Höchststand von wäre jetzt heute bei 6.000 Dollar oder 6.500. Das war natürlich eine klare Blase, 1980.
Ja.
Aber wenn wir jetzt sagen, okay, halbes Blasenniveau ist irgendwo das Potenzial, dann wären wir immer noch bei 3.000 Dollar. Und je nachdem, wie sich das Geld entwertet, bewegt sich ja dieses Ziel auch Jahr für Jahr nach oben. Also Gold hat man, das ist gar keine Frage.
Okay, gut. Lassen Sie uns mal auf Deutschland schauen. Da ist ja auch einiges im Gange. Wir hatten Proteste, wir haben die Ampelregierung, wir haben Deindustrialisierung. Deutschland ist in der Rezession gewesen 2023. Es sieht nicht wirklich rosig aus. Wir sehen, es entstehen neue Parteien, Wagenknecht, Werteunion etc. pp. Vielleicht können Sie uns da mal Ihren Einblick geben, weil Sie sind ja auch politisch ein sehr engagierter Mensch gewesen. Also was erwarten Sie wirtschaftlich als auch politisch für Deutschland?
Es ist soweit. Mein 7. Buch, die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst, ist jetzt erhältlich. Mein Co-Autor Florian Kössl und ich haben über 2,5 Jahre daran gearbeitet. Wir haben recherchiert, wir haben analysiert und wir haben 1470 Seiten geschrieben. Die mussten wir dann zusammendampfen auf 600 Seiten. Es ist unglaublich viel Energie, Liebe, Schweiß und Leidenschaft in dieses Buch geflossen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das auch merkt. Wir beschreiben 2000 Jahre Geldgeschichte. Warum Geld immer wieder scheitert und die Menschen verarmen lässt. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft schützen kannst vor dieser Zeitenwende, in der wir uns gerade mittendrin befinden. Wir zeigen natürlich auch Lösungen auf, wie du deine Kaufkraft in der Zeitenwende, in der wir uns aktuell befinden, schützen kannst. Wertvolle Tipps und Tricks, Aktien, Bitcoin, all das wird verständlich erklärt in einer Sprache, die jeder verstehen kann und natürlich mit extrem hohem Mehrwert. Also, kauf das Buch im Buchhandel oder natürlich bei Amazon. Den Link findest du hier in der Beschreibung.
Deutschland steht also nicht vor dem Abschwung. Deutschland, ich mache das gern mit dem Bild von Roadrunner und Wile E. Coyote, also Wile E. Coyote hinter Roadrunner her und ist schon über der Klippe drüber und die Beinchen drehen noch durch. Und dann steht doch guckt er runter und dann geht's runter. So, und wir sind schon drüber. Wir sind ganz klar schon drüber und die Leute merken es. Die Leute merken es, deswegen ist ja auch die Unzufriedenheit im Land. Ja. Und das geht ja auch schon, das geht im Prinzip seit der Energiewende 2011, dass wir da immer eine Unverschämtheit nach der anderen aufgebürdet bekommen. Und die Politiker merken es noch nicht. Ich habe gestern einen Tweet gelesen, wo ein bekannter FDP-Politiker aus Dresden ausgestiegen ist aus der FDP, hat gesagt, er hat lange damit gehadert, das war hoch emotional, aber diese Rede von Lindner zu den Bauernprotesten wäre der letzte Tropfen gewesen. Also wir haben wirklich eine dermaßen arrogante, abgehobene politische Klasse und die führt uns geradewegs in den Abgrund. Und sie sind ja durchaus auch NGO-kritisch und US-kritisch bei Habeck und Baerbock. Man darf sie ja fast nicht mehr als dumm bezeichnen. Da gibt es ja auch schon Strafen oder ein Blogger ist ja dafür schon verknackt worden. Also man darf das Strafgesetzbuch ist ja auch geändert worden, das wissen auch die wenigsten in Deutschland, dass man solche Dinge auch...
Was ist passiert? Darf man jetzt keine Fakten mehr sagen?
Ja, wer Politiker und Amtsträger beleidigt, insofern, dass das ihre Amtsführung beschädigt, kann mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren verurteilt werden. Kann zur Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren verurteilt werden. Ich glaube, 186, 187 StGB, eins von den beiden, ist geändert worden. Mit unter Mitwirkung der FDP. Es ist einfach unglaublich, unfassbar. Und ein uns bekannter Blogger ist ja jetzt gerade zu 10.000 Euro verknackt worden, weil er Annalena Baerbock dumm genannt hat. Also das tun wir hier nicht. Wir geben das nur so wieder. Aber dass die beiden nicht besonders intelligent sind, das ist mal das eine. Und dass sie eben in einem Umfeld aufgewachsen sind, Weltwirtschaftsforum, NGOs, wo sie eine wirklich zutiefst deutschlandfeindliche Ideologie eingesogen haben. Also Habeck hat vor 6, 7 Jahren schon gesagt auf einer internen oder auf einer Veranstaltung, es gibt auch ein Video dazu, dass man Nord Stream 2 stoppen wird. Das war lange vor dem Krieg. Also das haben die einfach als Auftrag eingetrichtert bekommen, von wem auch immer, und das ziehen die jetzt durch. Und ich glaube nicht, dass sie das wirklich reflektieren. Die fühlen sich wohl bei dem, was sie tun. Und das machen sie. Und deswegen kann man auch die Unzufriedenheit verstehen. Und jetzt haben sie mich nach neuen Parteien gefragt. Da bin ich ja relativ eng drin. War ja Vorsitzender der Werteunion. Und bevor ich dann für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte, übrigens nicht als AfD-Kandidat, das ist ja schon ein Framing der Medien, Sie werden nicht von einer Partei vorgeschlagen für das Amt des Bundespräsidenten. Sie werden, und das ist eben eine Simulation zumindest der direkten Demokratie, Sie sollen von Mitgliedern der Bundesversammlung vorgeschlagen werden. Aber durch alle Medien ging natürlich AfD-Kandidat. Die Hoffnung war damals, dass wir auch ein paar Stimmen aus den anderen Lagern bekommen. Das hat sich knapp erfüllt. Also das hat mich gefreut, dass ich zumindest mal 7 oder 8 bekommen habe aus den anderen Parteien und wahrscheinlich noch mehr, weil nicht alle AfDler für mich gestimmt haben. Das weiß ich auch. Also ich habe ein paar Wechselwähler bekommen. Das Gros der Wechselwähler ist damals allerdings von den beiden anderen Gegenkandidaten dann einkassiert worden. Also einmal der Grabert, der Kandidat der Linken, ein sehr honoriger Arzt, der sich um die Armen kümmert. Der hat gut viel Wechselwähler nicht nur aus der Linken bekommen, die ja für ihn stand, sondern auch von der FDP und so weiter. Und Stefanie Gebauer von den Freien Wählern hat auch viele Wechselwähler einkassiert, sodass diese Wahl eigentlich eine Klatsche für Steinmeier war. Das hat man aber natürlich in den Medien nicht so gelesen. Also er wurde von über 80% der Anwesenden in der Wahlversammlung eigentlich getragen oder von diesen Parteien, und er hat 70% hat er bekommen. Also das ist eigentlich noch nie da gewesen, dass ein Bundespräsidentschaftskandidat mit so, oder dann auch gewählt wurde mit einem so geringen Anteil derjenigen, die ihn tragen. So, das ist vorbei. Ich bin in der Werteunion noch Mitglied, bin aber jetzt politisch nicht mehr aktiv, bis auf meinen Twitter-Account und so weiter, wo ich ein bisschen was mache. Und sehe jetzt natürlich, dass die Unruhe sich verbreitet. Neue Parteien sind grundsätzlich in der Bundesrepublik problematisch. Die Grünen haben es geschafft, aufgrund einer Sondersituation. Die Linken haben es dann später geschafft, auch aufgrund der Lage in Ostdeutschland, in der DDR, in neuen Bundesländern. Das war natürlich der Startschuss, und dann haben sie sich auch im Westen halbwegs etabliert. Und dann hat es die AfD gegen viele Widerstände doch geschafft. Und jetzt haben wir vor allem zwei neue Initiativen. Davor gab es die Basis. Ich habe schon die Basis für sehr, das sind honorige Leute, die das gemacht haben. Wir kennen ja viele davon beide. Aber ich war als enger Beobachter des Geschehens, war ich nicht so happy über die Basis, weil sie in dem Zeitpunkt der wirklichen Oppositionspartei AfD 2% vielleicht gekostet hat. Mittlerweile ist die Basis ja unter 1%, und einer der honorigen Gründer, der ist ganz naiv davon ausgegangen, man bekommt so 10% vielleicht. Da weiß man noch nicht, der wusste noch nicht, wie gelenkte Demokratie funktioniert. Also, und jetzt haben wir das eben auch, dass Sarah Wagenknecht ist ja gehypt worden. Sie ist aus meiner Sicht leider etwas schwach gestartet. Sie hatte diesen parteiübergreifenden Nimbus der Vernunft, den hat sie auch. Sie ist ja auch eine vernünftige, berechenbare, kluge Frau und eine sehr honorige Frau, aber sie hat doch einen relativ unvisionären Anfang gewählt, hat dieses Übergreifende wieder nach hinten gestellt, ist wieder quasi Richtung Linke 2.0 gegangen, hat auch die alten Kader mitgenommen, sodass das eher eine Verengung war bei ihrem Start. Ich meine, sie muss natürlich auch aufpassen, dass die Partei geschlossen bleibt. Da gibt es ja verschiedene Überlegungen, die man da hat. Aber diese Chance auf etwas Übergreifendes, die ist dann ein bisschen weg. Und sie hat sich ja auch explizit gegen die AfD positioniert, also als seriöse Alternative zur AfD. Das halte ich für auch nicht für so zielführend. Also man kommt doch mit eigenen programmatischen Ideen und mit einem eigenen Programm. Also ist sie da irgendwo, meine Schätzung, vielleicht so bei 6-7%. Also sie wird reinkommen, sie wird die alte Linke rausdrängen, und dann haben wir eine neue Linke, die etwas geschlossener ist. Das ist das Potenzial, was ich bei Sarah Wagenknecht sehe. Jetzt wird ja diskutiert, ob man die Werteunion in eine Partei umwandelt, beziehungsweise die, nicht die Werteunion umwandelt. Das ist falsch. Man öffnet die Werteunion für weitere Mitglieder außerhalb der CDU. Das ist das Ziel. Man will den Namen vielleicht an eine neue Partei freigeben. Man will die Werteunion zu einem Förderverein umwandeln. Und die neue Partei, die Hans-Georg Maaßen gründen will, soll ja dann mit handverlesenen Mitgliedern auf einer Gründungsversammlung gegründet werden. Also da ist dann die Mitgliederversammlung, die jetzt bei der Werteunion stattfindet, nur ein kleiner Schritt.
Ja.
Und das halte ich auch für sehr ambitioniert. Wenn das nur im Westen wäre, wo die Anti-Höcke-Propaganda und die das Framing verfangen hat, dann hätte es vielleicht eine gewisse Chance. Im Osten wird man sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Neugründung die 5%-Hürde schafft, aber man wird sehen. Man wird sehen, was da passiert. Ja.
Und wie ist Ihr wirtschaftlicher Ausblick für Deutschland? Also sehen Sie, dass Sie das Tal der Tränen bald erreicht haben, oder geht es dann weiter?
Nein, wir sind in diesem Moment, wo wir vor dem Absturz stehen. Deutschland ist
okay. Also wirklich
abgeschrieben. Deutschland wird zerstört im Moment. Man könnte jetzt den Namen eines gewissen amerikanischen Finanzministers zitieren, der im Jahr 1944 einen gewissen Plan gemacht hat. Das erinnert mich daran. Das tue ich jetzt nicht. Das würde dann schon wieder zu weit gehen. Aber es gab ja mal Pläne, im Zweiten Weltkrieg Deutschland zum Agrarland zu machen und zu deindustrialisieren. Und da sind wir dabei. Das war immer die Stärke. Wir haben Top-Wissenschaft gehabt. Wir haben Top-Technik gehabt. Wir haben ein geordnetes Rechtssystem gehabt. Wir haben Stabilität gehabt. Das war die Stärke Deutschlands von, sagen wir mal, 1870 bis 1990, auch noch 2000 in gewisser Weise. Und wir erodieren einfach wirklich die Grundlagen unseres Wohlstands in radikaler Weise. Also die Grünen sind ja wirklich eine radikale Partei. Die sind ja keine inkrementelle Partei. Die gehen da radikal dran an die Energieversorgung, an Wissenschaft, an Technik. Ich meine, die Universitäten, Gender-Theorie erreicht mittlerweile auch die naturwissenschaftlichen Fakultäten. Und dann sind wir bald bei Hayek, beim Weg zur Knechtschaft, der gesagt hat, also wenn es anfängt, dass wir eine kommunistische oder sozialistische Physik haben oder eine deutsche Physik, dann sind wir im Totalitarismus. Also dieses Land, da kommt viel auf uns zu. Und wenn wir uns mal jemals erholen sollten, jemals, dann dauert das Jahrzehnte, dann dauert das ein, zwei Jahre, dann muss es mit der Bildung einer neuen Generation, dann muss es mit neuen Werten anfangen. Das ist ja nicht so wie nach 1945, da war die Hardware kaputt, aber die Software war noch komplett da, dieses leistungsstarken Landes. Und da musste man einfach die Software ein bisschen auf andere Ziele umprogrammieren und dann ging das voran. Und das ist jetzt anders. Jetzt ist eben irgendwo noch Hardware da, aber die Software wird zerstört und zwar in einem erschreckenden Ausmaß. Und das, ich meine, ich will hier nicht schwarz malen. Man kann auch in solchen Zeiten überleben und gut leben, aber die Zerstörung unseres Humankapitals, unseres Wissenskapitals, unserer Gesellschaft, die ist in vollem Gange.
Und Sie glauben, dass jetzt eine der neuen Parteien weder gewählt wird, noch die Lösung wäre. Was ist denn dann die Lösung?
Ja gut, ich habe ja schon ich immer auch dafür aus für eine Zusammenarbeit CDU-AfD ausgesprochen. Das wäre für mich das Richtigste, aber die CDU ist ja seit Merkel eigentlich der Wunschpartner der Union, sind ja die Grünen und Merkel hat im Herz sicherlich grün getickt oder wie auch immer sie getickt haben mag, auf jeden Fall nicht christdemokratisch und das hat man auch gemerkt, wie sie mit ihrer Partei umgegangen ist. Sie hat die Ehrenmitgliedschaft abgelehnt, sie ist aus der Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Stipendiat ich ja auch war, ist ja ausgeschieden. Also die CDU interessiert Merkel eigentlich nicht. Sie hat die ganze Zeit an eigenen Zielen gestrickt. Sie hätte gerne auch eine Koalition mit den Grünen gemacht. Und auch Merz fängt ja an, Richtung Grünen Avancen zu machen. Mit Merz habe ich ja früher auch den einen oder anderen Strauß ausgefochten. Ich durfte 2016 noch im SWR eine lange Doku machen über die Macht von BlackRock. Merz wird die CDU und Karin Prien und wie sie alle heißen, drehen die CDU Richtung Grün. Das kann nur so ein großer Schock sein, dass irgendwie das Wunder noch passiert, dass man dort mit der AfD koaliert. Es sind ja alle möglichen Konstellationen denkbar. Das ist unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar. Und darauf kann man hoffen.
Ist die AfD tatsächlich die Alternative? Ist es nicht auch nur eine weitere Partei, die dann auch mit Grabenkämpfen und Machtgerangel und Vetternwirtschaft zu kämpfen hat?
Das haben sie alle, natürlich. Ich kenne diese Kämpfe natürlich sehr gut intern. Ich bin nicht ganz unbeteiligt daran, dass diese Partei einerseits sich an deutschen Interessen orientiert, also diese blinde NATO-Bindung, diese blinde EU-Gläubigkeit. Gut, EU war man immer schon kritisch, aber NATO ist eben eine Frage. Also, dass man zunächst einmal überlegt, was sind deutsche Interessen und dann schaut, was ist da unsere Politik. An dieser, sagen wir mal, programmatischen Festlegung bin ich nicht ganz unschuldig. Die andere Festlegung, wo ich nicht ganz unschuldig dran bin, ist, dass man libertär, marktradikal etwas zurückgefahren hat und sich doch an der sozialen Marktwirtschaft orientiert. Also ich glaube schon, dass wenn wir uns unserer Qualitäten in Deutschland besinnen, als solidarischer und trotzdem marktwirtschaftlich orientierter, leistungsorientierter Staat, wenn wir uns dieser Tradition erinnern, dass da einiges zu reißen wäre. Natürlich hat die AfD Grabenkämpfe, aber ein großer Teil davon ist erstmal tatsächlich weg. Denn dieser extreme Druck, den die Partei seit 2 Jahren hatte, der führt dazu natürlich, dass viele erstmal auf den Druck einsteigen und sich wieder im Mainstream einschmeicheln wollen. Aber diese Reinigungsprozesse, ein Bundestagsabgeordneter sagte mir mal Waschgänge, wie bei der Maschine, diese Reinigungsprozesse sind gelaufen, die schwachen Naturen sind ausgeschieden. Man hat auch damals auf dem rechten Rand hat man tatsächlich sich von einigen Personen getrennt. Das ist auch nur eine Partei. Parteien sind Organisationen, Parteien sind viel zu mächtig. Das hat Richard von Weizsäcker ja schon 1987 thematisiert. Aber ich würde dieser Partei eine Chance geben in Regierungsverantwortung, natürlich.
Ja gut, anscheinend sehen Sie auch immer mehr Bürger so. Die Umfragewerte sind ja bei 20, 22, teilweise 25%. Im Osten noch viel, viel mehr. ich persönlich glaube ja, dass das Parteiensystem generell nicht mehr zeitgemäß ist. Alles ist ein Evolutionsgeldsystem, die Wirtschaft, die geopolitischen Auseinandersetzungen, der Hegemon und so weiter. Deswegen bin ich da eher skeptisch. Aber ich bin auch jemand, der sagt, hey, Demokratie heißt, man muss natürlich mit allen reden, man muss Brücken bauen, man muss den Diskurs schaffen, solange es sich alles im rechtlichen oder im Rahmen des Grundgesetzes befasst. Und das versucht man ja gerade auch dementsprechend ein bisschen zu framen. Also, dass man jetzt die Lösung sagt, man will die AfD verbieten, finde ich eigentlich ein Unding und würde die Menschen wahrscheinlich noch mehr aufbringen, weil man kann ja nicht nur, wenn eine Partei erfolgreich ist, auf einmal sagen, gut, dann müssen wir sie halt verbieten. Das ist ja ein Unding. Also das wäre ja wirklich der Demokratie abträglich, würde ich jetzt mal sagen.
Ich glaube, das haben sie auch verpasst. Dazu ist die AfD zu groß. Deswegen gab es jetzt auch diesen Skandal, in Anführungszeichen, um ein angebliches Geheimtreffen, was natürlich überhaupt kein Geheimtreffen war. Es war ein privates Treffen. Ich kenne ein paar der Teilnehmer. Ich habe mich von diesem Treffen ferngehalten. Aber das sind einfach Gesprächsrunden gewesen. Das sind ja jetzt auch, da waren ein paar AfD-Politiker aus der zweiten Reihe dabei, Unternehmer, Leute, die eigentlich unpolitisch sind. Und so weiter und so fort. Und das wird dann aufgebauscht und das dann geht es um Deportationen, was nie dort besprochen wurde. Und man versucht ja, die Menge aufzupeitschen, wie schon bei Corona. Das ist ja gelenkte Demokratie. Und wenn Sie sagen, Skepsis, Parteiensystem, ja, dieses Parteiensystem ist korrumpiert, es ist durchsetzt von Lobbyismus, es ist hypertrophiert, es ist so groß, das ist ja alles der Fall. Wenn Sie jetzt in zwei Parteiensysteme schauen, wie England, gut, England hat drei, aber es ist USA. Mehrheitswahlrecht, also drei relevante Parteien, USA hat zwei. Also wenn man Mehrheitswahlrecht anstatt Verhältniswahlrecht, man kann auch mal die Systeme vergleichen. Also diese Infiltration der Parteien durch den Lobbystaat, durch starke NGOs, durch starke Interessengruppen, ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in USA, auch in England. Und in den USA ist es jetzt so weit, dass die Demokraten, weil sie merken, sie haben keinen eigenen Kandidaten, der gegen Trump ankommt, dass sie sich vielleicht sogar der intellektuell sehr schwachen Nikki Haley anschließen, weil die alles macht, was der Deep State will. Also so sehen wir ja auch, dass es Machtstrukturen gibt. Man muss tiefer einsteigen in die Analyse von Machtstrukturen. Das tun die Libertären ja auch nicht. Für die ist Macht ein schmutziges Wort. Aber es gibt eben Macht und das ist eigentlich politische Theorie, politische Wissenschaft. Wo liegt die Macht? Wie verändert sie sich? In wessen Händen ist sie? Welche Macht hat das Volk überhaupt noch? Was haben NGOs? Also das ist dann schon ein bisschen Arbeit des Politikwissenschaftlers.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, das zeigt ja auch diese Zyklen an, die wir beide besprochen haben und jetzt auch in meinem neuen Buch nochmal deutlich hervorhebe. Es ist eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, die aus den Angeln gehoben wird, aber das heißt jetzt nicht, dass die Welt endet, sondern dass wir einfach in eine neue Welt gehen werden. Jetzt müssen wir die halt nur so gestalten, dass es halt positiv ist und die Chance besteht ja, weil Krisen oder auch Umbrüche sind ja immer auch Chancen. Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Herr Otte. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit, für das Gespräch und ich würde mich natürlich freuen, wenn du ein Like da lässt, wenn du das Video kräftig teilst und bitte sagt mir mal auch, wer ihr darüber denkt, in welcher Welt wir uns befinden, was eure Top 3 Investments sind und freue mich über ein Abo. Damit herzlichen Dank, Herr Otte, danke für Ihre Zeit.
Danke, Herr Friedrich.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.